Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit der Altersvorsorge in Großbritannien befassen. Mich interessiert, wie Großbritannien den demografischen Herausforderungen begegnet, welche Rolle dort der Kapitalmarkt bei der Altersvorsorge spielt und was wir in Deutschland beim Blick über den Tellerrand lernen könnten. Darüber spreche ich heute mit Jan Schepanek. Er ist Sprecher der Geschäftsführung der Fondsbank FFB und leitet das Personal Investing Direktgeschäft und das Advisory Vermittlergeschäft in Deutschland. Zuvor arbeitete er im Büro des CEO von Fidelity International in London und war Business Management Director in Deutschland. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz, lieber Herr Schepanek.
Hallo Herr Schumann, schön dabei zu sein.
Wofür steht FFB?
Ursprünglich wurden wir gegründet mal als FFB Frankfurter Fondsbank und 2009 wurden wir von Fidelity übernommen und dann hat das F auch ganz gut zu uns gepasst, also weiterhin auch bekannt als Phil Fondsbank im Markt.
FFB ist eine Tochter von Fidelity International. Wie ist denn das Verhältnis zu Ihrer Mutter?
Ja, wir sind Teil der Fidelity International Gruppe, aber sind ein unabhängiges Unternehmen, weil wir im Vergleich zu den anderen Unternehmensbereichen eine offene Architektur-Investmentplattform sind. Also wir arbeiten auch mit anderen Vermögensverwaltern und Asset Managern zusammen und bieten deren Produkte an.
Was kann man sich denn unter einer Fondsbank vorstellen?
Eine Fondsbank bietet Zugang zu Fondsprodukten und wir arbeiten dort zusammen mit über 250 internationalen Fondsgesellschaften und ETF-Anbietern. Insgesamt haben wir 10.000 Fonds, davon 1.000 ETFs auf unserer Plattform, die wir Endkunden zur Verfügung stellen.
Und Endkunden, sind das dann B2B-Kunden oder können das auch Privatkunden sein?
Endkunden sind für uns die Privatkunden und das ist auch der Bereich, auf den wir uns, sag mal, ausrichten. Wir haben den Endkunden, den Privatkunden im Blick. Wir arbeiten mit dem Privatkunden zusammen über zwei verschiedene Kanäle. Einmal direkt, unser Direktgeschäft, wie Sie eben erwähnt haben, Personal Investing. Und dann auf der anderen Seite das Vermittlergeschäft. Berater, die eben mit Endkunden zusammenarbeiten und deren Partner wir in diesem Markt sind.
Das heißt, die Berater, die öffnen dann für ihre Kunden ein Depot bei Ihnen.
Ganz genau.
Aber ich persönlich kann nicht zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte bei Ihnen ein Depot eröffnen.
Auch Sie können zu uns direkt kommen. Das ist unser Direktgeschäft, das Personal Investing Geschäft. Und da arbeiten wir direkt mit Ihnen zusammen. Aber das ist tatsächlich ein Geschäft für Selbstentscheider. Da gibt es dann keine Beratung.
Und jetzt mal so ganz einfach gefragt, wie verdienen Sie Ihr Geld? Also was sind Ihre Services?
Also im Wesentlichen der Investment-Account oder das Depot, was wir unseren Kunden anbieten. Darüber hinaus haben wir aber auch weitergehende Services. Wir bieten unter anderem einen Lombard-Kredit an. Wir haben auch Bargeld- oder Cash-Lösungen oder Festgeldlösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Und darüber hinaus haben wir auch unsere eigene Vermögensverwaltung, Fidelity Wealth Expert, die wir über die FFB anbieten.
Sie sind verantwortlich für das Personal Investment Direktgeschäft und Advisory Vermittlungsgeschäft. Was heißt denn das auf Deutsch?
Das Vermittlungsgeschäft, das sind die Vermittler, das sind die unter dem Gewerbeordnung 34F organisierten Berater, die als Vermittler agieren. Und das ist der Bereich des Beratungsmarkts, auf den wir uns konzentrieren, mit denen wir eben zusammenarbeiten, die den Fokus auf Fondsinvestments haben. Und da schließt sich auch der Kreis, dass unser Fokus eben Fondsanlagen sind.
Nähern wir uns mal ein bisschen unserem Thema. Wir haben ja gesagt, wir wollen über Altersvorsorge in Großbritannien sprechen. Sie waren in London tätig und haben dort das Büro des CEOs von Fidelity International geleitet. Wo leben Sie denn heute?
Ja, heute verbringe ich meine Zeit zwischen beiden Städten, Frankfurt und London. Ich habe 15 Jahre meiner Karriere in Frankfurt verbracht, bin dann nach London gegangen für 4 Jahre Vollzeit und bin dann zurück nach Deutschland gekommen. Und seitdem verbringe ich Zeit in beiden Städten, um eben auch da den Link zu halten.
Also Sie kennen sich sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland aus. Wo gefällt es Ihnen denn besser?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, die Schönheit in diesem Pendel liegt ja auch darin, dass man eben die Einflüsse aus beiden Städten hat. Ich bin aus Köln damals nach Frankfurt gekommen und habe Frankfurt lange als sehr, sagen wir mal, monoton gesehen. Ich war sehr bankenfokussiert, war auch im Vergleich zu Köln eine kleinere Stadt. Und ich hatte lange den Traum, immer nach London zu gehen. Und seitdem ich es dann geschafft habe, mag ich auch weiterhin diese Energie von einer Großstadt, was man da alles mitnehmen kann. Aber was ich hier in Frankfurt sehe, ist wirklich sehr, sehr viel Wandel. Ich finde sehr viel Fortschritt, den wir jetzt sehen. Und auch wenn ich mir Deutschland anschaue, dann würde ich sagen, es ist eine der dynamischsten Städte. Einerseits, was neue Impulse und neue Unternehmen angeht, aber auch was das Kulturangebot angeht und die Internationalität.
Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Ja, den typischen Arbeitstag, den gibt's nicht. Der Verantwortungsbereich ist sehr breit. Deshalb ist wirklich, jeden Tag deckt man verschiedene Themen ab. Und deshalb, ja, das gibt's den typischen Tag nicht. Und das macht's ja auch spannend, in der Aufgabe dann zu sein.
Aber mit was beschäftigen Sie sich am intensivsten im Moment?
Ich würde sagen, das sind drei verschiedene Bereiche. Das eine ist sicherlich die Betreuung unserer Kunden, ne? Also Kundengespräche, Kundentermine liegt ganz klar im Fokus. Und da sind wir ja auch als Industrie in einem Transformationsprozess. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir sehr klassischen Investmentberatung betrieben haben. All das wandelt sich ja. Wir haben einen großen Fokus darauf gelegt, digital unterwegs zu sein. Das heißt, das reicht auch nicht, wenn nur wir digital sind, sondern auch unsere Partner, mit denen müssen wir zusammenarbeiten, digital zu werden und Prozesse end-to-end dann auch für die Privatkunden digital anbieten zu können. Also das ist sicherlich eine Säule. Die andere Säule ist grundsätzlich, wie bei vielen Banken, haben wir moderne Infrastruktur, aber eben auch ältere Legacy-Infrastruktur. Und da investieren wir gerade sehr, sehr viel rein, um dort eine Modernisierung vorzunehmen.
Also Transformation.
Transformation, ganz genau. Und sicherlich dann die dritte Säule ist die Regulatorik, die sich ja immer weiterentwickelt. Das ist sicherlich ein Thema, die wir in unser, sag ich mal, philosophisch auch in unser Tagesgeschäft besser integrieren müssen. Mental, dass es eben Teil unserer DNA ist und nicht etwas, was an der Seite ist, was wir einmal sauber hinsetzt und dann nutzt, sondern dass es immer wieder Teil unseres Tuns ist.
Wie sieht denn für Sie ein Arbeitstag aus, wo Sie nach Hause fahren und sagen, ich habe einen schönen Arbeitstag gehabt, ich bin zufrieden damit?
Ich glaube, das ist, wenn ich sehe, dass der Wandel oder die Transformation auch angekommen ist. Einerseits natürlich sehr tangibel, wenn wir etwas anders machen. Ich bin sehr durch Fortschritt getrieben. Ich mag es gern, wenn wir jetzt was gut gemacht haben, dann beim nächsten Mal noch mal ein bisschen besser machen. Und ich glaube, das andere ist aber auch, wenn ich bei unseren Talenten sehe, dass sie eben diesen Mindset mit aufgenommen haben und wir dadurch dann auch das Improvement multiplizieren in die Organisation. Dass es gar nicht mehr braucht, jemand, der das anstößt, sondern dass es ja in die Kultur mit integriert ist.
Ihre Talente, das ist ein schönes Stichwort. Wie passe ich denn zu Ihnen als Haus? Also wenn ich von der Uni komme, was muss ich denn da mitbringen, um hier gut Fuß zu fassen?
Wir haben eine Vielzahl an verschiedenen Jobs bei der FFB hier, von Kundenservice-Bereich hin zu sehr spezialisierten Produkt- oder Technologie-Jobs, die wir benötigen. Deshalb brauchen wir auch ganz verschiedene Talente. Grundsätzlich, glaube ich, ist eine Weltoffenheit wichtig. Der Wunsch und auch die Bereitschaft, sich zu bewegen. Man fängt nicht unbedingt in einem Job auf und wird mit dem auch in die Rente gehen, sondern was wir bieten und was wir dann aber gleichermaßen auch gern uns wünschen von Kandidaten ist, dass sie zwischen Bereichen auch gern mal wechseln und so wir auch den Wissenstransfer in der Organisation hinbekommen.
Also viel Interesse und Neugier höre ich daraus. Kann ich denn bei Ihnen noch Karriere machen, wenn ich keine Affinität zur Computerei habe?
Absolut. auch das, ich sag mal, wir sind natürlich im Fokus darauf, digital zu sein. Aber sicherlich haben wir die verschiedensten Profile, die wir hier benötigen. Ein bisschen MS-Kenntnisse sollten Sie schon mitbringen, doch.
Also Word und Excel sollte ich bedienen können. Aber ich glaube, das gehört ja heute auch wirklich zum Handwerkszeug. Dann lassen Sie uns mal über Altersvorsorge reden. Sie kennen Großbritannien sehr gut, Sie kennen Deutschland sehr gut. In Deutschland ist ja die Altersvorsorge in drei Säulen organisiert. Sie haben die gesetzliche Altersvorsorge mit dem Umlageverfahren, die betriebliche und die private Altersvorsorge. Wie sieht denn das in Großbritannien aus?
Ja, das ist grundsätzlich auch auf drei Säulen basiert in Großbritannien. Sie haben die gesetzliche Altersvorsorge, die allerdings wirklich eine Art Grundeinkommen darstellt, die wirklich ein Notgroschen sozusagen ist. Fokus liegt wirklich auf den anderen beiden Säulen, der betrieblichen Altersvorsorge, wo sehr viel investiert wurde in den letzten Jahren, die zu fördern. Und auf der anderen Seite eben auch die private Altersvorsorge. Auch da gibt es Vehikel, die den Endinvestor dabei unterstützen, vorzusorgen.
Also der Kapitalmarkt spielt eine große Rolle in Großbritannien.
Absolut. Und ich glaube, das passt sehr gut auch zum Briten, die Eigenverantwortung der Bürger zu stärken und eben auch klar diesen Kapitalmarktorientierung zu haben. Das haben wir seit einer Thatcher-Regierung auch grundsätzlich in dem Land gesehen.
Sie haben gerade gesagt, es ist viel gemacht worden in den letzten Jahren. Können Sie das ein bisschen konkretisieren?
Ja, zum einen auf der betrieblichen Altersvorsorgeseite wurde damals eingeführt das Auto-Enrollment, also automatische Teilhabe an der betrieblichen Altersvorsorge. Wenn wir uns das in anderen Märkten anschauen, dann haben wir häufig das, ich muss aktiv entscheiden, dabei zu sein. Hier muss ich Active Opt-out machen. Ich muss aktiv sagen, nein, ich will nicht teilnehmen, wenn ich nicht teilnehmen will. Das hat wirklich dazu gefördert, dass die Teilnahmequoten an der betrieblichen Altersvorsorge deutlich nach oben gegangen sind.
Das ist ungefähr so, wie wir in Deutschland über Organspende diskutieren und dort auch über Opt-out. Ne? Also, dass man weiß, dass wenn Menschen aktiv werden müssen, dass sie eher zurückhaltend sind. Und deswegen sagt man in Großbritannien, alle Menschen zahlen in die betriebliche Altersvorsorge ein, es sei denn, sie sagen, ich will nicht.
Ganz genau. Ich mag den Vergleich zur Organspende, weil da haben wir auch Ähnliches beobachten können.
Und in der privaten Altersvorsorge, wie wird das gefördert?
Auch da wurde ein Vehikel eingeführt. Das sind die sogenannten ISAs, Investment Savings Accounts, die es ermöglichen, pro Jahr bis zu 20.000 Pfund steuerfrei anzusparen. Da gibt es verschiedene Lösungen. Man kann in Sparprodukte gehen, man kann aber auch in Fondsprodukte oder direkt in Aktien gehen. Und 20.000 Pfund steuerfrei erstmal anzusparen, das ist pro Jahr, das ist wirklich ein Kapitalmarktstock, den man sich da selber privat aufbauen kann, der wirklich dann auch für die Altersvorsorge langfristig hält.
Was heißt denn steuerfrei? Wird das aus dem Bruttogehalt genommen oder heißt steuerfrei, dass tatsächlich die Erträge aus diesen 20.000 Euro steuerfrei gestellt sind?
Ja, gute und wichtige Rückfrage. Es ist so, dass die Erträge, die ich mit dem Investment in 20.000 Pfund pro Jahr generiere, dass die dann steuerfrei sind.
In Deutschland ist ja vor allen Dingen ein Treiber des Gedankens an Reformen in der Altersvorsorge der demografische Wandel. Das betrifft ja alle entwickelten Länder. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist in Großbritannien die staatliche Altersvorsorge eine reine Grundsicherung. Das heißt, das Problem ist da gar nicht so groß, wie das bei uns der Fall ist.
Ja, weil der Fokus viel weniger auf dem Umverteilungsverfahren liegt, sondern auf der betrieblichen Altersvorsorge und der privaten Altersvorsorge stellt sich das Problem der Demografie nicht so sehr wie bei uns in Deutschland.
In Deutschland wird ja das Thema Kapitaldeckung in der Altersvorsorge auch seit vielen, vielen Jahren diskutiert. Wir kommen da nicht wirklich weiter. In der Ampelkoalition hatten wir in der ersten Säule der Altersvorsorge die Idee eines kapitalgedeckten Generationenkapitals. Und in der dritten Säule ging es um das Altersvorsorgedepot. Ich vermute mal, das ist sowas Ähnliches wie die ISAs, die Sie angesprochen haben.
Richtig, das Vorsorgedepot, das wäre wirklich auch der Gamechanger für uns als Industrie gewesen. Und ich glaube, wenn wir uns Großbritannien anschauen, was wirklich der Treiber dahinter ist, ist natürlich das Investment per se, aber vor allem der kulturelle Impact, den wir haben, dadurch, dass sich jeder Einzelne auch mit dem Thema befasst. Das heißt, ja, wir haben zum Beispiel die ISAs, wo ich bis zu 20.000 Pfund pro Jahr sparen kann, ist heizt aber auch überhaupt die Überlegung erstmal an und erinnert mich, dass ich vorsorgen muss. Also die Erwartungshaltung an die gesetzliche Rente ist gar nicht in dem Maße da, sondern jeder Einzelne befasst sich mit dem Thema Investment. Und das ist, ich habe da ein ganz praktisches Beispiel. Ich hatte einen Personal Trainer in London, der mich dann auf einmal fragte, soll er lieber hier die passiven Fonds von der Fondsgesellschaft oder lieber den ETF von jemand anderem nutzen? Diese Diskussion haben wir in dem Maße in Deutschland noch nicht.
Das Thema ist ja nun leider aufgrund des Ampelaus von der Agenda. Das heißt, die Gesetzentwürfe sind so nicht umgesetzt worden. Und wenn man jetzt nach Deutschland schaut, weiß man, dass ja nicht einmal 20% der Bevölkerung überhaupt in Aktien oder Fonds investiert sind. Würden Sie sagen, dass in Großbritannien die Altersvorsorge maßgeblich dafür war, dass da mehr Menschen am Kapitalmarkt aktiv sind?
Indirekt sind auf jeden Fall mehr Leute am oder partizipieren am Kapitalmarkt in Großbritannien. Wenn man sich die Zahlen direkt anschaut, wer ist direkt Investor, dann unterscheiden die sich gar nicht so sehr von denen in Deutschland. Viele sind aber dadurch, dass sie über die betriebliche Altersvorsorge am Kapitalmarkt partizipieren, daran beteiligt. Und dadurch ist dann doch insgesamt die Quote höher.
Im Zusammenhang mit der Vermögensbildung am Kapitalmarkt fällt ja auch in Deutschland häufig der Begriff Financial Wellbeing. Was versteht man denn darunter?
Ja, ich glaube, insgesamt würde man das wahrscheinlich am besten übersetzen mit dem finanziellen Wohlbefinden und auch darauf basieren wir letztendlich unsere Strategie bei der FFB. Wir glauben oder wir wollen eben ein Haus sein, was viele Menschen in Deutschland dabei unterstützt, die sogenannte Financial Wellness oder das Financial Wellbeing zu erreichen.
Was kann man sich konkret darunter vorstellen? Also wann empfinde ich sowas wie Wellness im Zusammenhang mit meinem Geld?
Ja, es ist immer eine schwierige Übersetzung, aber Punkt ist, wenn man sich anschaut, das Gallup-Institut führt eine grundsätzliche Studie durch zum Thema Wellbeing. Also was braucht es, damit ich mich gut fühle? Und da gibt es verschiedene Komponenten, soziale, aber auch in welchem Umfeld ich wohne. Und die finanzielle Komponente ist eben auch da. Und dabei geht es fast weniger darum, wie viel Vermögen ich habe. Es geht gar nicht um absolute Werte, sondern es geht viel darum, wie fühle ich mich, wie fühle ich mich auch vorbereitet auf einen Rentenstaat zum Beispiel.
Man spricht ja in dem Zusammenhang auch immer wieder von finanzieller Gesundheit, also Financial Health. Wie kann man das vom Wellbeing, vom Lifestyle abgrenzen?
Ja, grundsätzlich, ich glaube, die Begriffe werden teilweise auch synonym miteinander genutzt. Wenn ich mir jetzt den Begriff Health nutze oder Gesundheit letztendlich, dann kann man das, glaube ich, noch weiter spielen, weil das eine ist das Investieren, wie gehe ich mit meinen Finanzen um, aber wie budgetiere ich vielleicht auch, wie gehe ich mit meinen Schulden um, wie baue ich Vermögen auf. All diese Punkte sind, glaube ich, ganzheitlich gedacht, gehören dann auch zum Health-Score dazu.
Also Health vielleicht als die Basis, um hinterher die Wellness oben drauf zu satteln.
Richtig. Ich glaube, die Health ist wichtig als Grundbasis und die Wellness ist dann das Wohlbefinden, dass man, ich glaube, zufrieden sich etwas zurücklehnen kann.
Lassen Sie uns nochmal zum Thema Altersvorsorge zurückschwenken. Ich habe so das Gefühl, wenn man in Deutschland mit Sozialpolitikerinnen und Politikern über Kapitaldeckung in der Altersvorsorge spricht, dann bekommen die immer leichten Schweißausbruch. Was kann man denn tun, um ja diesen Reflex vielleicht ein bisschen zu mindern?
Ja, ich glaube, es geht wirklich um Aufklärung. Wir müssen mehr darüber sprechen. Ich glaube, wir müssen auch mehr Partner uns an die Seite holen. Es ist ja jetzt auch durch das Sozialpartnermodell auf der betrieblichen Altersvorsorgeseite neue Möglichkeiten geschaffen worden. Aber ich glaube, es ist wichtig, genau mit den Sozialpartnern auch ins Gespräch zu kommen und über das Thema zu sprechen, weil die Fakten und die Zahlen sind ja eindeutig. Wenn ich mir anschaue, was die Rendite auf Sparprodukte versus auf Kapitalmarktprodukte ist, dann ist da ein deutlicher Uptick für das Fondsprodukt.
Und ich meine, die Herausforderungen in der deutschen Altersvorsorge, gerade in der gesetzlichen, die sind offensichtlich. Wir haben sehr hohe Beträge, die aus dem Haushalt jährlich transferiert werden müssen in die Rentenversicherung mit steigender Tendenz. Also es gibt durchaus einen Ansatz oder die Herausforderung, etwas tun zu müssen. Was würden Sie denn den deutschen Sozialpolitikern als Hausaufgaben mitgeben und Ihnen vielleicht, wenn Sie beratend tätig sind, Ihnen empfehlen, in Deutschland hier zu implementieren?
Ja, ich glaube, auch hier, wir sind ja in einer Transformation und das macht es so schwierig, glaube ich, von einem umlagebasierten Verfahren jetzt auf neue zu gehen. Aber wir haben die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland. Wir sollten sie weiter stärken. Wir sollten über Gedanken wie Auto-Enrollment nachdenken und auch die Nutzung weiter in der Fläche. Ich sehe auch ein Thema wie Portabilität dort, die deutlich höher ist in Großbritannien. Dann sicherlich das Eigenengagement fördern des jeden Individuums. Und ich denke, dass wir Tools wie den Investment Savings Account oder ein Altersvorsorgedepot da der richtige Ansatz sein können, eben die Kultur zu verändern, den Mindset zu ändern, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und auch aktiv vorsorgen. Dafür bedarf es meines Erachtens aber auch Incentives, wie der Investment Savings Account bietet, mit bis zu 20.000 Pfund pro Jahr und keine Lösungen, die dann bei 1.000, 2.000 Euro Halt machen. Es muss halt auch einen Einfluss, einen merkbaren Einfluss auf das Individuum haben.
Also dann doch wieder zurück vielleicht zum Altersvorsorgedepot, wie es die Ampelkoalition auf den Zettel geschrieben hatte?
Ja, ich glaube, das wäre ein großer Gamechanger für uns in Deutschland gewesen, kulturell und auch dann am Ende. Ist es ja auch ein Lernprozess. Ne? Ich glaube, wir müssen mehr Menschen auch die Möglichkeit geben, an den positiven Entwicklungen des Marktes partizipieren zu können. Und ich glaube, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat, dann wird man auch, kommt man einen Schritt näher an den Kapitalmarkt. Wir sind halt sehr sicherheitsbedürftig in Deutschland, deshalb sind wir weiterhin sehr viel in Sparprodukten. Nur die Zahlen, wenn man sie vergleicht, die lügen nicht. Es ist klar, dass langfristig ein Fondsinvestment deutlich mehr Rendite abgibt.
Die Deutschen sind ja so in puncto Finanzbildung gar nicht so schlecht aufgestellt. Trotzdem, mit dem Wissen über die theoretischen Zusammenhänge der Finanzen kommen sie nicht ins Handeln. Was glauben Sie denn, woran das liegt?
Das eine ist natürlich das rational. Ich glaube, das macht Sinn für uns, wenn man darüber spricht. Aber ich glaube, wir haben doch das Sicherheitsbedürfnis und natürlich auch, und deshalb kommen wir auch zurück zu diesem Auto-Enrollment-Aspekt, den wir eben hatten. Ne? Wenn ich aktiv, mich Opt-out machen muss, dann hilft mir vielleicht sogar mein rationaler Gedanke dazu, doch drin zu bleiben.
Okay, also so ein leichter Zwang, der dazu führt, dass die Menschen positive Erfahrungen machen. Kann man das so zusammenfassen?
Ich würde keinen zu seinem Glück zwingen wollen, aber vielleicht können wir Unterstützungsleistungen geben, sie dahin zu bringen, ja.
Sie sprachen noch ein Stichwort an, das mich interessiert, nämlich Portabilität. Das ist vor allen Dingen ein Thema bei der betrieblichen Altersvorsorge. Können Sie da noch mal so ein bisschen einen Fokus drauf legen, was es da genau geht?
Ja, also es ist ja so, dass ich, und das stimmt auch unter jüngeren Arbeitnehmern zu, dass ich in der Regel nicht einen oder zwei Arbeitgeber in meinem Leben habe, sondern viele Arbeitgeber und ich dadurch natürlich auch eine betriebliche Altersvorsorge von verschiedenen Arbeitgebern anspare. Aber und in Großbritannien beispielsweise kann ich die verschiedenen Töpfe in einen Topf zusammenfassen. Also ich kann von einem Arbeitgeber meine ersparte Altersvorsorge mitnehmen und in die des neuen Arbeitgebers einbringen. Das heißt, ich habe am Ende, wenn ich irgendwann in Rente gehe, nicht 5, 10 oder mehr Töpfe, sondern ich kann einen haben.
Und das macht das ganze System dann auch einfacher, wenn es dann irgendwann in die Rente geht und die Auszahlungsphase ansteht.
Ja, ich glaube, es macht es dann einfacher, wenn wir in Rente gehen, aber es macht es auch auf dem Weg dorthin einfacher, weil ich dann auch sehe, welchen Einfluss die betriebliche Altersvorsorge hat. Wenn ich 5-mal 10.000 Pfund zusammennehme, dann habe ich schon einen ganz guten Betrag. Ansonsten, wenn ich da viele kleine Töpfe habe, dann beschäftige ich mich vielleicht nicht genug. Also viel Psychologie steckt auch dahinter.
Also, wenn ich jetzt als Politiker hier sitzen würde, würde ich jetzt drei Dinge mitnehmen. Mehr Kapitalmarkt, mehr Anreize, vor allen Dingen am Kapitalmarkt aktiv zu werden und Portabilität in der in der betrieblichen Altersvorsorge? Wären das die drei Reformvorschläge, die Sie einbringen würden?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, die betriebliche Altersvorsorge stärken, inklusive der Portabilität. Weiter würde ich auf jeden Fall die private Altersvorsorge dadurch stärken, dass ich eben das Altersvorsorgedepot oder eine andere Form einführen würde. Und wir müssen einfach uns wegbewegen von dem garantierten Umlageverfahren, was wir eben in der staatlichen oder gesetzlichen Altersvorsorge sehen.
Da würde ich ganz gerne mal die Schleife ziehen zum Anfang. Sie haben ja gesagt, in Großbritannien ist das ja wie so eine Art Grundversorgung. Würden Sie sagen, dass wir in Deutschland uns so sehr auf das Umlageverfahren verlassen, weil es eben so gut organisiert ist und weil es noch so erträglich ist?
Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, dass wir zu sehr darauf gebaut haben. Und ich meine, ich bin groß geworden in der Zeit von Norbert Blüm. Die Rente ist sicher. Ja, die Rente ist sicher, aber sie liegt jetzt bei einer Sicherung von 48%. Das ist bei der weiteren demografischen Entwicklung einfach nicht mehr stemmbar. Sie haben eben auch angesprochen, wie viel wir aus den aktuellen Haushalten immer wieder nehmen, um die Rente zu unterstützen. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Deshalb ist auch wieder das Thema für den Bereich der gesetzlichen Altersvorsorge, wie kann man eine Kapitalunterlegung dort auch berücksichtigen.
Das wäre dann das schwedische Modell.
Richtig.
Lassen Sie uns zum Schluss unseres Gesprächs noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir stehen ja nun am Anfang einer neuen Legislaturperiode in Deutschland. Und in den letzten beiden Koalitionen standen jeweils Reformen der Altersvorsorge im Koalitionsvertrag. Es gab viele Ideen, passiert ist relativ wenig. Was denken Sie, wird die deutsche Politik es schaffen, in Sachen Altersvorsorge bis zur nächsten Bundestagswahl die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen?
Also alles, was ich gesehen habe, spricht dafür, dass es hinter den Erwartungen auf jeden Fall zurückbleibt. Ich glaube aber, dass wichtige Weichenstellungen gemacht wurden, auf denen man aufbauen kann. Wenn man sich das Thema Frührentedepot anschaut, dann bleibt es hinter den Erwartungen und hinter den Möglichkeiten eines Investment-Savings-Accounts zurück. Aber es ist auf jeden Fall mal die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist begrüßenswert.
Na gut, dann hoffen wir mal, dass dann auch irgendwann der große Zündfunke kommt und die Reformen auf den Weg gebracht werden. Großbritannien zeigt, wie es gehen könnte. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für den Austausch.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.